Basis IELTS US Indonesia Certified oder ITNUR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Historische Ausstellung stärken die Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Japan. Die Regierung fordert INSA auf, integrierten Seeverkehr zu entwickeln. Leiter von Bappenas lädt die Türkei ein, im Infrastrukturbereich in Indonesien zu investieren. Das indonesische Kriegsschiff Bima Suci segelt nach Russland. Indonesien, Japan bilden bessere Zukunft zusammen. Indonesisch-Russisches Geschäftsforum in Moskau. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Zum Gedenken an den 110. Jahrestag des nationalen Auferstehung, der mit dem 60. Jahrestag der diplomatischen Beziehung zwischen Indonesien und Japan zusammenfiel, arbeitete das Indonesische Ministerium für Bildung und Kultur mit der Nationalbibliothek der Republik Indonesien, PNRI, dem National Archiv, dem Indonesian National Archiv, dem Nationalen Archiv Indonesien, der Nationalen Nachrichtenagentur Antara und der Zweigstelle der Staatlichen Druckerei Indonesien, PNRI Surakarta, Lokananta, veranstalten eine historische Ausstellung zum Thema Blühender Mais zwischen Pedil und Sakura. Diese Aktivität wurde offiziell am Donnerstag, den 2. August 2018 vom Generaldirektor für Kultur, Ministerium für Bildung und Kultur der Republik Indonesien, Hilmar Farid, im PNRI Gebäude Jakarta eröffnet. Laut Hilmar waren einige der ausgestellten Materialien neue Materialien, die der Öffentlichkeit bisher nicht gezeigt worden waren. Daher wird diese historische Ausstellung viele Informationen über die Zeit der japanischen Besatzung in Indonesien in den Jahren 1942 bis 1945 liefern.
Ini pameran kan sebagian dari materinya untuk pertama kali nih diperlihatkan. Itu ada di berbagai koleksi ya, dari Belanda terus dari
Einige Materialien in dieser Ausstellung werden zum ersten Mal gezeigt. Es gibt mehrere Sammlungen aus den Niederlanden, aus der National Bibliothek, aus den Nationalarchiven, und wir möchten natürlich das historische Material, wie dieses von der Öffentlichkeit mehr abgerufen werden kann. Neben einer Ausstellung veröffentlichen wir auch Bücher und dann später in der Antara-Galerie am 14. August 2018 Ausstellung. Gerade haben wir über die reichen Gespräche und Ausstellungen in mehreren Städten gesprochen, damit die Öffentlichkeit die Ausstellung in größerem Umfang besuchen kann. Er wird Informationen liefern, von denen ich glaube, dass sie in unserer historischen Abteilung von 1942 bis 1945 über die japanische Besetzung sehr wichtig sind. Hilmar erläuterte weiter, dass der Zweck dieser Ausstellung darin bestehe, der Gemeinschaft Bildung zu vermitteln und die seit langem bestehende Beziehung zwischen Indonesien und Japan vor allem in kulturellen Aspekten zu stärken. Es wird erwartet, dass diese Aktivität Möglichkeiten für eine kulturelle Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern eröffnet, die in der Zukunft stärker, breiter und dynamischer sind. Hilmar sagte auch, dass seine Partei den Austausch historischer Ressourcen zwischen Indonesien und Japan diskutiert habe. Weil es immer noch viele historische Quellen von Indonesien gibt, die in Japan nicht zugänglich waren. Die Regierung rief die Indonesische Reader Association INSA auf, der Regierung dabei zu helfen, den integrierten Seeverkehr zu entwickeln und Indonesien als maritime Achse der Welt zu verwirklichen. Dazu wird die Regierung den Schifffahrtsgesellschaften die Erleichterungen geben. Dies teilte der Generalsekretär des Indonesischen Verkehrsministeriums, Joko Sasono, am Donnerstag, den 2. August 2018, in Jakarta der Presse mit. Im Zufolge werde die Regierung den integrierten Seeverkehr weiterentwickeln und die maritime Achse verwirklichen, um die Konnektivität zwischen den Inseln und zwischen den Regionen in ganz Indonesien zu erreichen. Joko Sasono sagte, die indonesische Regierung werde dazu die nationalen Schifffahrtsgesellschaften unterstützen. Der integrierte Seeverkehr und die maritime Achse der Welt werden dazu beitragen, die nationale Wirtschaft zu wachsen. Der indonesische Minister für die Planung der nationalen Entwicklung und auch der Leiter der Agentur für die Planung der nationalen Entwicklung Bappenas, Bambang P.S. Brojonegoro, lud die türkischen Investoren ein, durch öffentlich-private Partnerschaft im Infrastrukturbereich in Indonesien zu investieren. Dies teilte Minister Bambang Brojonegoro am Donnerstag, den 3. August 2018 in Jakarta bei dem Indonesisch-Türkischen Investitionswerbungsforum mit. Minister Bambang Brojonegoro war der Hauptsprecher bei diesem Forum. Vor der Presse erklärte Minister Bambang Brojonegoro, dass die indonesische Regierung zurzeit das PINA-Schema intensiv entwickle, durch welches die Infrastrukturbauprojekte von dem Regierungsbudget nicht mehr abhängig seien. Die Türkei habe den Erfolg durch die öffentlich-private Partnerschaft, die Investitionen wie den Bau von dem größten Flughafen in der Welt namens Istanbul New Airport zu bewirtschaften. Der Flughafen Istanbul New Airport hat 6 Start- und Landebahnen und kann 500 Flugzeuge aufnehmen. Die indonesische Regierung hofft, dass die Türkei den strategischen Partner werden könne. Indonesien und die Türkei haben gleiche Mission, das islamische Wirtschaftszentrum der Welt zu werden, fügte Minister Bambang Brojonegoro hinzu. Das indonesische Kriegsschiff KRI Bimasuci segelt nach Russland. Es ist die erste Mission von diesem Schiff, nachdem Bimasuci letztes Jahr als Trainingsschiff der Indonesian Marine TNI AL von dem Hafen Vigo in Spanien herbeigeschafft wurde. Der Befehlshaber des 2. Flottenkommandos, Konter Admiral Didi Setiono erklärte am Donnerstag, den 2. August 2018 in Surabaya, Ostjava, dass das Kriegsschiff Bima Suci während seiner ersten Mission vom 27. August bis 14. September 2018 an der Vladivostok Regatta in Russland teilnehmen. Danach wird Bima Suci vom 10. bis 14. Oktober 2018 der Internationalen Flottenparade in Südkorea beiwohnen. 118 Kadetten der Indonesian Marine Academy werden während des Trainingsprogramms Kartika Jalakrida 2018 die Mannschaft des Schiffes Bima Suci. Die Teilnahme an der Vladivostok Regatta und der Flottenparade in Südkorea gehören zu diesem Trainingsprogramm. Didi Setiono erklärte weiter, das Trainingsprogramm diene dazu, die große Rundnavigation und Astronomie sowie alle grundlegenden Themen der Meeresdimension in echtem Terrain und realen Umständen auszuüben. Der japanische Fischerbotschafter in Indonesien, Keiichi Ono, sagte, dass der 60. Jahrestag der indonesisch-japanischen Beziehung ein Momentum sei, um bessere Zukunft für die beiden Länder gemeinsam zu bilden. Der 110. Jahrestag der nationalen Auferstehung und der 60. Jahrestag der indonesisch-japanischen diplomatischen Beziehung haben tiefe Bedeutung, um die indonesisch-japanische Beziehung zu entwickeln. Dies teilte Keiichi am Donnerstag, den 3. August 2018 in Jakarta bei dem Seminar zum Thema Die Geschichte von indonesisch-japanischen Beziehungen mit. Keiichi Ono ist optimistisch, dass die Feier des 60. Jahrestages der indonesisch-japanischen diplomatischen Beziehungen einen frischen Wind zur Stärkung der Beziehungen beider Länder und zur Erweiterung der Zusammenarbeit beider Länder bringen werde. Das indonesische Tourismusministerium führt ein Programm ein, um die russischen Touristen anzulocken. Dazu arbeitet das indonesische Tourismusministerium mit den Fluggesellschaften, Hot Deals Package und digitalen programmatischen Werkzeugen zusammen. Dies teilte die Direktorin für die Tourismusentwicklung in Europa, Agustini Rahayu, am Donnerstag, den 2. August 2018 in Moskau, inmitten des indonesisch-russischen Geschäftsforums der Indonesian Nachrichtenagentur Antara mit. Der indonesisch-russische Geschäftsrat und die indonesische Botschaft in Moskau arbeiteten zusammen, um dieses Forum zu veranstalten. Der indonesische Minister für die Planung der nationalen Entwicklung und auch der Leiter der Agentur für die Planung der nationalen Entwicklung, Bappenas, Bambang Brojonegoro, eröffnete das Geschäftsforum. Vor 500 Anwesenden gab Agustini Rahayu die Präsentation über den Nutzen der Tourismusinfrastruktur zur Steigerung der Touristenzahl und zur Werbung des indonesischen Tourismus. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.906,65 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.549,77 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.478 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 51%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Die Allgemeinwahlen Zimbabwes nach Mugabe, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, am Montag, den 30. Juli 2018, ist ein historischer Tag für das Volk von Zimbabwe geworden.
zum ersten Mal seit dem Rücktritt des ehemaligen Präsidenten Robert Mugabe von der Staatsregierung am Ende letzten Jahres hat Zimbabwe die Präsidentschaftswahl, die Wahl der nationalen Parlamentsmitglieder und die Regionalwahl durchgeführt. Bei der Präsidentschaftswahl haben 23 Personen sich zum Präsidentenkandidaten registriert. Aber von allen Kandidaten gibt es nur 2 Kandidaten, die schon die Unterstützung des Volksstimmen beansprucht haben, und zwar den amtierenden Präsidenten Emmerson Mnangagwa von der JANU PF-Partei und den Oppositionsleiter der Demokratischen Bewegungsänderung MDC Nelson Chamisa. Wenn es keine Kandidaten, die mehr als 50% der Stimmen erhalten, gäbe, würde die zweite Wahl am 8. September stattfinden. Der Präsident Mnangagwa behauptete, dass er Wahl gewinnen werde. So ist auch Chamisa. Dieser MDC-Führer hat sogar einen Betrug angeklagt, aber der Machtinhaber dementierte die Anklage. Das Chaos bei dieser Wahl hat mindestens 3 Personen zum Opfer verursacht. Die Regierung beschuldigt die Opposition, die Unruhen verursacht. Von den Parlamentswahlen hat nach der vorläufigen Bekanntgabe am Mittwoch, den 1. August 2018, die derzeitige regierende Partei JANU PF 110 Sitze im Unterhaus von 210 Sitzen erhalten. Die Oppositionsseite MDC erhielt 41 Sitze. 2 andere Sitze stammen von der anderen Partei. Der Rest von 57 Sitzen wird noch von ZBC ausgezählt. Mit dem Wahlergebnis von mehr als Hälfte der Parlamentssitze konnte die Parlament JANU PF die Wahl gewinnen. Wie die Präsidentschaftswahl lehnte auch die Opposition dieses Wahlergebnis ab, dass sie die Wahl für den Betrug hält. Inzwischen nahm auch der Nationalvater Zimbabwes Robert Mugabe, 94 Jahre alt, an dieser Wahl teil. Aber Robert Mugabe ist verletzt, da er zwangsmäßig gestürzt wurde, sodass er gegen seine eigene Partei JANU PF kämpft und die Wähler fordert, um Parteien außerhalb der JANU PF zu wählen. Am Wahltag entschied Mugabe sich, keine Erklärung zu äußern. Angesichts dieser Situation erwarten wir sicherlich keine zunehmende Spannung nach dem Wahlergebnis in Zimbabwe. Die Oppositionsparteien sollten ihre Anhänger kontrollieren, um keine anarchistische Aktion zu machen. Die Regierungspartei sollte auch die Möglichkeit zur wiederholten Stimmenauszählung anbieten, wenn es allerdings den Betrug gäbe. Der gewählte Präsident und die mächtige Partei, die das Parlament kontrollieren werden, sollten alle Bürger Zimbabwes schützen. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir Ihnen die historischen Ereignisse, die am 3. August passierten. Wie folgt. Wir beginnen mit der Eröffnung des Panama-Kanals. Am 3. August 1914 wurde der Panama-Kanal eröffnet. Französische Ingenieure begannen den Bau dieses Kanals. Der Bau wurde dann von Amerikanern erweitert. Der Panama-Kanal ist eine künstliche, etwa 82 Kilometer lange Wasserstraße, die Landeenge von Panama in Mittelamerika durchschneidet, den Atlantik mit dem Pazifik für die Schifffahrt verbindet. Der 1914 eröffnete Kanal ist einer der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Etwa 14.000 Schiffe durchfahren ihn pro Jahr. Thank you. Nigeria war am 3. August 1960 unabhängig und schloss sich den Vereinten Nationen an. Nigeria war seit dem 18. Jahrhundert der Kolonie von Frankreich. Im Jahre 1922 errichtete Frankreich einen Militärstützpunkt in Nigeria. Nigeria war dadurch offiziell als das Koloniegebiet von Frankreich. Stufenweise kämpften die Bürger von Nigeria gegen Frankreich. Nigeria hat eine Fläche von etwa 267.000 Quadratkilometer und liegt westlich des afrikanischen Kontinents. Nigeria grenzt im Norden an der Niger, im Osten an Tschad und Kamerun, im Süden an den Golf von Guinea und im Westen an Benin. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Sein Name ist von dem Fluss Niger abgeleitet. Abuja ist die Hauptstadt und Lagos die größte Stadt. Am 3. August 1978 ermordete Israel Izzudin Kiak, der Vertreter der Palästina-Befreiungsorganisation in Paris. In den 70er Jahren und 80er Jahren terrorisierte die zionistische Geheimdienstorganisation Mossad die Regierungsvertreter der Palästina-Befreiungsorganisation, sodass sie schwach geworden sind. Sie waren schließlich bereit, einen Friedensvertrag mit dem zionistischen Regime zu unterzeichnen. Das Palästina-Volk erkannte aber diesen Friedensvertrag nicht an und kämpfte weiterhin gegen das zionistische Regime. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören! Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Thema Indonesien, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Die staatseigene Ölgesellschaft PT Pertamina verwaltet den Rokanblock. Die indonesische Regierung hat über das Ministerium für Energie und Mineralvorkommen festgelegt, der staatseigenen Ölgesellschaft PT Pertamina die Verwaltung des Blocks Rokan zu überlassen. Der Öl- und Gasblock, der in der Provinz Riau liegt, wurde bisher seit 1971 von der Gesellschaft PT Chevron Pacific Indonesia, einer Tochtergesellschaft des Öl- und Gasgiganten aus den Vereinigten Staaten Chevron, verwaltet. Der Koordinationsminister für Maritime Angelegenheiten Luhut Binsar Panjaitan sagte in Jakarta am Mittwoch, den 1. August dieses Jahres, dass die Entscheidung Pertamina zu wählen wurde in der Tat so getroffen, da der alte Betreiber Chevron Indonesia, der Darmstadt, einen geringen Gewinn einbrachte, verlieren musste. Panjaitan fuhrt, dass der Blok Rokan ein großes Vermögen im Öl- und Gassektor erwirtschaften könnte, weil dessen Reserven groß seien, besonders wenn man neue Technologien anwenden würde. Er betonte, der Rokanblock habe immer noch 1,2 Milliarden Barrel Öl, die man ernst nehmen könne. Die staatseigene Ölgesellschaft Indonesiens PT Pertamina begrüßt den Beschluss des Ministeriums für Energie und Mineralien, das am 31. Juli dieses Jahres der PT Pertamina das Verwaltungsrecht des Blocks Rokan in der Provinz Rio überreicht. Die ausführende Direktorin der PT Pertamina, Nike Widiawati, sagte, sie sei bereit, den ertragsreichen Öl- und Gasblock in Indonesien mit einer Produktionskapazität von mehr als 210.000 Barrel Öl pro Tag zu bewirtschaften. Beim Forum Merdeka Barat 9 mit dem Titel Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit von Öl und Gas in Jakarta am Mittwoch, den 1. August dieses Jahres, sagte Nike, dass die Produktion des gesamten Rokan-Blocks in die Raffinerie von Pertamina gehen wird, um den Export von Rohöl für die Produktion des Öltreibstoffs und andere verarbeitete Erdölprodukte zu reduzieren. Nike Widiawati ist optimistisch darin, dass mit der Reduzierung des Importes von Öl die Devisenreserven Indonesiens von 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr eingespart wurden.
Dengan adanya WKWK itu dikelola oleh Pertamina, maka 100% produksinya itu bisa masuk ke kilangnya Pertamina.
Durch die Verwaltung des Arbeitsgebietes von Pertamina können 100% seiner Produktion in die Pertamina Raffinerie gelangen. Es wird nicht exportiert. Worin besteht der Einfluss? In der Erschwinglichkeit. Denn der Importkaufpreis mit dem Einkaufpreis von vorgelagerten Produkten ist im Inlandspreis recht weit. Wenn wir also auf Rokan zählen, berechnen wir nicht nur die Wirtschaft des Arbeitsgebietes, aber wir kalkulieren, wie sich das auch 20 Jahre auf die langfristigen Produktionskosten auswirkt. Wir können dann der Regierung sagen, dass es eine Einsparung von Devisen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar pro Jahr geben wird. Nike Widiawati fufot, durch die Verwaltung des Rokan-Blocks könne Pertamina die inländische Energieselbstständigkeit realisieren. Denn es werde eine neue Lieferung vom Rokan-Block, der schon mehr als 90 Jahre in Betrieb sei, geben. Alle oder 100% der Produkte dienten dazu, den inländischen Öltreibstoffbedarf zu decken, der zurzeit noch vom Import abhängig sei. Durch die Verwaltung des Rokan-Blocks werde das Potenzial der Staatseinnahmen in 20 Jahren 57 Milliarden US-Dollar oder etwa 825 Trillionen Rupiah betragen. Zurzeit bestehe der Rokan-Block aus zwei Hauptölfelden, Duri und Minas, die von PT Chevron Pacific Indonesia verwaltet werden. Der Vertrag dieser Gesellschaft wird 2021 enden. Das war das Programm Unser Indonesien.
Layanan CD Vivat, Dekuns, Kultur, und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Indonesian, herzlich willkommen zu unserem Programm Bunda Baras Indonesian Individ Innen über die Reiche Chile Küche Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Ihnen die Spezialität Pulut Hijau vorstellen. Außer auf der Kurzwelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, Wirren ist ein Bezirk in der Provinz Aceh und liegt etwa 323 Kilometer vom Stadtzentrum Banda Aceh, der Provinzhauptstadt entfernt. Wirren wird als Kota Juang oder auf Deutsch als Kriegsschauplatz bezeichnet, da im vergangenen Krieg zum Zentrum im Kampf gegen die Angriffe der Kolonialisten wurde. Dieser Bezirk ist aber nicht nur als Kota Juang, sondern auch für seine Natur bekannt. Wirren bietet Touristen Ziele an, die sie genießen können, wie den Wasserfall Samalanga di Kusta Jangka, der Badeot Bate Ilek di Kusta Ujong Balang und di Kusta Kuala Raja. Nachdem sie die Sonnheit der Stadt Wirren genossen haben, sollten sie auch verschiedene Spezialitäten dieser Stadt, wie unter anderem Pulut Hijau ausprobieren. Pulut Hijau ist süßer Nasserküchen. Wird aus Reismehl, Kokosmilch, Zucker und Pandanusbelten hergestellt. Letztere produzieren eine grüne Farbe. Der Herstellungsprozess dieses Pulut Hijau ist einfach. Anfangs sollen sie alle Zutaten vermischen. Danach muss man sie mit Bananenblättern umwickeln. Danach im Kohle backen. Das Aroma aus den Bananenblättern wird man deutlich riechen. Daher legen viele Pulut Hijau-Verkäufer das Backgerät vor ihren Buden, damit das duftende Aroma die Käufer anlocken kann. Wenn Sie den Kuchen Pulut Hijau essen, schmecken Sie die Süße. Dieser Küchen kann direkt nach dem Backen gegessen werden. Sie können Pulut Hijau mit Durian, Zuckerrohrwasser und Kaffee essen. Der Preis ist ziemlich günstig, nämlich 1000 Rupiah plus Zug. Diese Spezialität zu genießen, können Sie im Gebiet Chot Bate Gelungku kaufen. Dort können Sie viele Verkaufsbuden finden. Kotbate Gelungku ist eine Gegend, die an der Straße Medan Aceh liegt und eine Reiseruhezone ist. Diese Ruhezone dient für die Reisenden, die nach Aceh aus Medan mit dem Landesverkehr fahren. Sie können in Kotbate Gelungku vorbeikommen. Sie können dort neben Pulut Hijau auch verschiedene Spezialitäten wie unter anderem mie kocok, die kocok nudeln und den frischen Fruchtsalat Rujak Aceh kaufen. Liebe Heinen Hörer, das war unser Bericht über Pulut Hijau. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen informieren. Heute berichten wir über das Indonesische Festival in Moskau. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörer und Hörer, die indonesische Botschaft in Moskau hält von dem 2. bis 5. August das 3. indonesische Festival im Krasnaya Presnya Park im Zentrum von Moskau ab. Es hat zum Motto Besuchen Sie Wonderful Indonesia, entdecken Sie unsere Regionen. Diese Aktivität ist eine Veranstaltung zur Förderung von Handel, Investitionen, Tourismus und kulturelle Künste und Teil der indonesischen Wirtschaftsdiplomatie in Russland. Das Festival, das von der indonesischen Botschaft in Moskau initiiert wurde, wird Indonesien führenden Produkte aus den Regionen wie Kaffee, Kleidung, Accessories, Palmöl, indonesische Essen und Kunstwerke auf 85 Ständen präsentieren. Festival Indonesien werden verschiedene Kunst- und Kulturaufführungen aus den Regionen wie Lieder, Tänze und Musikstücke auf der Hauptbühne sowie auf mehreren anderen Bühnen aufgeführt werden. Der indonesische Botschafter in der Russischen Föderation und der Weißrussischen Republik M. Wahid Supriyadi sagte, dass das indonesische Festival dieses Mal etwas spezieller gestaltet werden sollte, wie zum Beispiel durch die Existenz eines speziellen indonesischen Pavillons, der den Besuchern ein Mini-Indonesian zeigt.
Festivalnya sendiri 3-5, itu jam 12-9 non-stop.
Das Festival selbst wird von dem 3. bis 5. August von 12 bis 9 Uhr nonstop abgehalten. Es ist eine kulturelle Kunstperformance, aber auf der anderen Seite wird man auch den Markt machen. Anders als letztes Jahr macht man jetzt Chatfenster für die einzelnen Regionen, in denen zum Beispiel Batik, dann Mode, Handwerk und schließlich Essen. Das bis 21 Uhr dauert angeboten wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Festival Indonesian in Moskau beginnt mit dem Indonesian Russland Business Forum und dem Business Matching am 2. August im World Trade Center. Neben dem Gouverneur, dem stellvertretenden Gouverneur, dem Regenten und einer Reihe von indonesischen Regionalbeamten wird das Business Forum von dem Leiter der nationalen Entwicklungsplanungsbehörde Bambang PS Brojonegoro besichtigt und eröffnet. Das Business Forum wird von rund 500 Unternehmern aus Russland und Indonesien besucht. Im Rahmen von Aktivitäten wird die Tourismus unterstützende Infrastruktur im Mittelpunkt sehen. Aber auch andere Sektoren wie Energie, Industrie, Transport und Palmöl werden in Foren diskutiert. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Bangka Belitung. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Kute Lama, der alte Stadt bedeutet, das von Habli Nur gesungen wird. Dieses Lied erzählt über der Muntok Stadt, der als Hauptstadt von West Bangka ist. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Ada kota
Si haben gerade das Lied Gute Laune von Hablinur. Bei dieser Lyrik, dieses Lied erzählt über die Stadt Muntok, die historische Stadt in Westbanka ist. Dort findet man viele historische Orte, wie unter anderem die alte Moschee, der chinesische Tempel und der Grab des Königs. Dieser Stadt ist die Isolierung von Bung Karno und Bung Hatta, die der indonesische Proklamator sind. Das Lied, das man am Feiertag der Stadt Muntok wetten, handelt es um Ratschläge, sodass die Jugendlichen die Stadt Muntok lieben. Sie sind sogar der Tradition von der Stadt Muntok bewachen. Liebe Musikfreunde, wir präsentieren Ihnen das folgende Lied aus der Provinz Bangka Belitung mit dem Titel Mandi tak bersabun oder auf Deutsch ibadah nicht mit der Seife. Mandi tak bersabun ist ein Volkslied aus Südbangka. Dieses Lied wird von Hamsan Gober gesungen. Die Lyrik in diesem Lied beschreibt die Ratschläge, bittet die Jugendlichen, die faule Arbeiten. Viel Spaß beim Zuhören.
Bangka Selatan, ngapai kita berpangku tangan? Jangan kita males-males begawi. Ingat pesan orang tua kita, pacak-pacaklah ika ngejaga diri. Semakin tinggi semakin dipuji. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar tak berhabun tapi makai hampu. Dari sungai Labun naik ke Rito, biar tak berhabun tapi makai hampu. Tur kemuning lentur, puremes lentur kerena buah. Biar habang hancur, hai hancur lebur. Cupak kengantang takkan berubah. Ingatlah ingat pesan kerio, panting menek selamat kepala dak pening. Kelapo muda, kelapo tue, kelapo tue pacak dikukur. Hai orang muda, ita di mane, cubela kini ita beguyur. Thank you. pameharo iyo kite keneng junjung behau menekenang jangan takut haro hoi urang Bangka Selatan ngape kite bepangku tangan jangan kite males males begawi inget pesen urang tuwe kite pacak-pacaklah ika ngejage diri semakin tinggi semakin dipuji dari sungai Labo naik ke Rito biar dak behabun tapi makai hampo dari sungai Labo naik ke Rito biar dak behabun tapi makai hampo jangan sampai keliwat menikah kelak lah jadi urang janganlah makan urang yo kita kenang junjung behau hame henang yo hame haro yo kita kenang junjung behau menekenang jangan takut haro kelapo muda, kelapo tue, kelapo tue, pacak dikuku. Hai urang muda, kita di mana? Cumpi lagi ni, kita beguyu. Dari sungai Labu naik ke Rito, biar tak behabun tapi makai hampu. Dari sungai Labu naik ke Rito, biar tak behabun tapi makai hampu.
Liebe Hörer Freunde, Sie haben gerade das Lied Manida Besabun von Hamsan Gober. Zum Schluss unseres Programm Musik Regenbogen hören Sie das Lied mit dem Titel Alamiyasa. Dieses Lied erzählt über die Schönheit von der Insel Bangka. Die Insel Bangka hat den weißen Sand und das saubere blaue Meer. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal in gleichem Programm.
Pasir putih Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.